Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Freistunde. Das ist der Podcast vom Zentralrat der Konfessionsfreien. Wir sind die NGO für säkulare Politik in Deutschland und ich bin heute im Gespräch mit Sineb El-Masra. Sineb El-Masra ist Autorin, unter anderem mit den Büchern Muslim Girls, später auch Muslim Men. Du hast über Emanzipation im Islam geschrieben. Und meine erste Frage, die ich hätte, die würde ich gerne auch so ein bisschen auf die Entwicklung des Themas in Deutschland übertragen. Mir ist aufgefallen, dass die Titel deiner Bücher sich entwickelt haben, hin von Muslim Girls, später Muslim Men, über Emanzipation im Islam. Dann die Frage, sind wir nicht alle ein bisschen Alman? Ja, Alman, Codewort für Deutsch. Und am Ende heult leise Habibis, auch als direkte Aufforderung. Wie kann ich denn diese, also nehme ich das überhaupt richtig wahr, dass es da eine Veränderung in deiner Tonalität gibt? Und wie kann ich die einordnen?
Die Titel orientieren sich eigentlich immer so ein bisschen an der Zeit, in der diese Bücher entstanden sind. Also wenn ich beispielsweise jetzt von Muslim Girls und Muslim Men spreche, dann sind das Bücher, die ja zum einen vor allem sozusagen diese vielfältige Lebensrealität von diesen zwei Gruppen in Anführungsstrichen widerspiegeln sollen. Und sehr lange gab es eigentlich Literatur, also vor allem auch Sachbücher über muslimisches, weibliches und männliches Leben immer sehr stark defizitorientiert. Also es waren immer große Dramen, die es natürlich nach wie vor gibt und damals auch gab, aber diese andere Realität, diese bunte Vielfalt, über die wir ja heute auch ein bisschen anders sprechen als noch damals, die wurde eben nicht abgebildet. Und da wollte ich ein bisschen Leichtigkeit mit reinbringen. Deswegen eben auch so, auch einfach schon mal alleine der Titel mal so im Englischen aufzugreifen und nicht das Klassische, was man dann meistens gefunden hat, wo es dann eben um sehr viel Drama, Tragik geht. Emanzipation im Islam ist ja letztendlich nur eine klare Beschreibung dessen, was in dem Buch vorkommt, nämlich einfach mal zu schauen, wie hat sich das historisch entwickelt, welche Chancen gibt es, welche Gefahren und das ist etwas, was mir sehr früh aufgefallen ist und was mich auch immer tatsächlich persönlich und jetzt auch als Muslimin in dem Fall gestört hat. Wir haben immer sehr viel über den Islam gesprochen, aber der Islam wandelt ja nicht durch die Welt. Ne, der Islam wird ja von verschiedenen Muslimen gelebt und er organisiert sich auch oder beziehungsweise Menschen organisieren den Islam eben auch nicht. Also es gibt verschiedene Strömungen. Das bedeutet, um über den Islam oder die Strukturen und die Gefahren, aber auch Chancen zu sprechen, müssen wir eben Ross und Reiter benennen. Und das habe ich gemacht, indem ich eben sehr klar aufgezeigt habe, welche Organisationen gibt es in Deutschland, in anderen europäischen Ländern. Wie ist überhaupt der Islamismus sozusagen in Deutschland oder in Europa angekommen? Und wer sind die Akteure? Weil sehr lange eben, wenn wir über problematische Seiten des Islams oder muslimischen Lebens gesprochen haben, hat man eben immer der Islam gesagt. Und da tut man natürlich zum einen auch ein bisschen der Religion Unrecht, weil es eben sehr facettenreich ist, wie in anderen Religionen ja letztendlich auch. Und es gibt dann so eine Tendenz einer Generalisierung auch vieler anderer Muslime, die nicht dazu führt, dass die Probleme, die es gibt in muslimischen Communities, die groß sind, auch gesellschaftlich, beispielsweise in Schulen, aber eben auch auf den Straßen und in anderen Konstellationen, auch in der Politik, dass das dazu führt, dass diese Probleme sozusagen entsprechend angegangen werden können und darüber diskutiert werden. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich islamistische Gruppierungen, die natürlich sehr stark davon profitieren, dass eben eine sehr undifferenzierte sogenannte Islamkritik stattfindet. Und dem wollte ich etwas entgegenstellen und deswegen einfach sehr klar und nüchtern, Emanzipation im Islam, ist es möglich, ist es nicht möglich und wo sind die Feinde dieser Emanzipation? Und genau, und dann gab es natürlich, sind wir nicht alle ein bisschen Alman, das war natürlich sehr stark daran orientiert, dass wir über alles, was irgendwie deutsch ist, oder eben Alman sehr negativ gesprochen wird. Also ich bin ja auch eine der Begründerinnen der neuen deutschen Medienmacher, wo es auch darum geht zu sagen, hey, wir sind ein Teil der Bevölkerung, die haben eine Migrationsgeschichte, eine Einwanderungsgeschichte und die sind sowohl Rezipienten, aber eben auch Teil der Medienlandschaft und die haben natürlich auch eine Chance verdient, eben daran teilzunehmen. Und eben sozusagen diese Möglichkeiten, die man mitbringt, wenn man eine Einwanderungsgeschichte hat, das auch einfließen zu lassen. Was aber sich entwickelt hat, ist, dass es dazu geführt hat, dass man quasi nur noch alles schlecht redet, was deutsch ist oder in Anführungsstrichen Alman. Und Alman ist dann eigentlich im Grunde genommen nur noch negativ konnotiert. Und das ist eben nicht vergleichbar wie du Türke, du Marokkaner, du Italiener. Das hat nochmal eine andere Note. Das kann man dann vielleicht
schon. Welche
Note? Naja, ich würde aber sagen, bei Alman, wenn man das gleichsetzt, dann würde man eher sowas wie Kartoffelfresser, das ist die andere Variante, zu Knoblauchfresser und so weiter. Also es
Kümmel
ist
und Kümmel, so. Also es wird eigentlich so alles auf Lebensmittel.
Genau, naja, man sagt ja nicht ohne Grund, dass der Süden irgendwie ist gerne gesellig und kulinarisch hat, also wahrscheinlich schließt sich da auch wieder der Kreis. Aber was ich nur sagen will, die Entwicklung sozusagen Teilhabe zu ermöglichen, zumindest in meiner Motivation, war nie zu sagen, okay, jetzt gehen wir dazu über, uns zu rächen. Und das spürt man sozusagen so ein bisschen in diesen Diskussionen. Und deswegen war es mir eigentlich auch nochmal wichtig zu zeigen, also wenn wir schon so eine etwas schräge Alman-deutschen Kultur Deutschland-Kritik formulieren, dann ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht zu schauen, wie ähnlich sind wir diesen Leuten, die wir die ganze Zeit schlecht machen. Und auf der anderen Seite eben auch so eine gewisse Lockerheit, ne, da kommen wir wieder zu den ersten Büchern zurückkommen und sagen, hey, es wird jetzt auch mal Zeit, so ein bisschen locker zu machen und jetzt ein bisschen diese sehr verschrobene Ernsthaftigkeit, die da dargestellt wird, auch so ein bisschen entgegenzutreten. Und dementsprechend kommt eigentlich auch das nächste Buch, was sich ja sehr stark um Polarisierung dreht, Heut leise, Habibis, das greift eigentlich letztendlich auch diese Empörungskultur, die wir ja auch in diesen Kreisen vorfinden, wo es eben eigentlich sehr oft darum geht, sich zu empören und vermeintlich Missstände zu benennen, die aber meiner Beobachtung nach nicht dazu führen, dass die Missstände aus der Welt geschafft werden, sondern eigentlich diesen Zustand der Missstände noch eher zu verstärken. Also man lebt davon, dass es Missstände gibt und man lebt davon, dass es einem gut tut, zu sagen, da liegt der Hund begraben und das war's. So, und dann geht man weiter und begräbt noch ein paar andere Hunde und sucht vielleicht auch noch irgendwelche Hunde, die man begraben kann. Also es wird eigentlich immer schwieriger und schlimmer und nicht besser und deswegen auch mit dieser etwas flapsigen Art darauf hinzuweisen, okay, jetzt greifen wir mal euren Ton auf und halte euch dann auch ein bisschen den Spiegel vor.
Ja, es ist interessant, dass du das sagst, dass dieses Alman dann so kritisch, also deutschen kritisch oder deutschlandkritisch, sagtest du, glaube ich, gerade.
Ja, nicht nur kritisch, sondern schon eigentlich feindlich. Ne? Kritisch sind wir ja in alle Richtungen eigentlich.
Ja, also es ist ja letztlich eine Beleidigung. Alman, ja? Also nicht im schlimmsten
mittlerweile.
Sinne.
Mittlerweile.
Genau, mittlerweile. Und auf der anderen Seite gehe ich davon aus, dass es in eher ausländerfeindlichen Kreisen genauso Beleidigungen für Menschen mit, ich sag jetzt mal gezielt türkischem, arabischem, islamischem Migrationshintergrund gibt. Und das hilft uns ja nicht besonders weiter gegenseitig. Jetzt will ich mal eine Formulierung aufgreifen, die du gerade gesagt hattest. Du sagtest, die Probleme in muslimischen Communities. Welche Probleme gibt es denn mit muslimischen Communities?
Naja, also wenn wir beispielsweise diejenigen sehen, die Probleme machen, dann muss man schon sehen, dass sich das in den letzten Jahren schon stark in diese muslimische Richtung entwickelt hat. Also es ist eben keine Problematik, die wir sozusagen in vielen verschiedenen anderen migrantischen Gruppen sehen. Die wird es wahrscheinlich auch geben. Und die gibt es auch, aber so in der allgemein politischen und allgemeinen Diskussion dreht es sich sehr oft um Muslime und das schon sehr lange. Und da, wo Probleme meistens auftauchen, ist der Weg zum organisierten Islam nicht weit. Also wir sehen eben, wenn wir beispielsweise, nehmen wir die Schulen, das ist ein großer Alltag von vielen Menschen in diesem Land, dass Forderungen gestellt werden, wo es darum geht, jetzt mitten im Unterricht, den Unterricht zu unterbrechen, um zu beten. In Grundschulen, wo wirklich sehr kleine Kinder plötzlich damit konfrontiert sind, diesen Alltag während des Sports, während des Unterrichts, während einer Klausur zu bewerkstelligen. Und letztendlich die letzten Jahre fiel der Ramadan, das war anders als in meiner Jugend, eben nicht in den Herbst und Winter, sondern in die Sommertage. Und das ist natürlich sehr lang und sehr schwierig, schon für Erwachsene, geschweige denn für Kinder. Und Kinder sind natürlich sehr lange im Wachstum. Also sowohl für das Gehirn als auch für den Körper ist das eine schwierige Zeit. Und da fragt man sich natürlich schon als jemand, der auch sich als Muslimin versteht, warum wählen wir eine Auslegung oder warum wird eine Auslegung sehr früh an diese Kinder herangetragen, die einem bestimmten Spektrum entspricht? Weil der konservative, traditionelle Islam hat da ganz klare Regeln. Kinder sind ausgeschlossen, genauso wie Schwangere. Im Übrigen werden in diesen vor allem meist islamistischen Auslegungen eben auch teilweise Frauen, die schwanger sind, das Fasten empfohlen. Das heißt also, da wird auch das noch nicht geborene Kind auch gefährdet. Mhm. Oder alte Reisende. Also es gibt sehr viele Ausnahmeregelungen. Und da sind auf jeden Fall Kinder ganz, ganz klar ausgenommen. Und da so früh diese Kinder daran zu führen, hat natürlich schon auch einen Hintergrund. Das tun sie jetzt nicht, weil sie nicht wissen, dass es auch anders geht, sondern es geht natürlich darum, die Kinder sehr früh zu indoktrinieren, zu binden und auch mit so einem Schuldkomplex zu versehen. Und das führt natürlich auch dazu, dass innerhalb der Schulen dann auch Druck unter den Kindern ausgeübt wird. Und das macht kein schönes Lernumfeld, es macht keinen schönen Alltag und für die Lehrer ist das oder Lehrerinnen ist das teilweise sehr schwierig, weil sie natürlich so zwischen den Stühlen stehen. Zum einen sehen sie Kinder, die das ausprobieren wollen, was finde ich auch in Ordnung ist, wenn das so ein 0815 Tag ist, meinetwegen dann auch das Unterbrechen, aber dann teilweise auch unter Stress, den weil sie es dann tun. Dann sind sie mit Eltern konfrontiert, die denen die Hölle heiß machen, wenn sie sagen, jetzt trink. Du musst das nicht. Das passiert auch muslimischstämmigen Lehrern, die dann wissen, dass es eben auch anders geht. Dann gibt es natürlich auch in anderen gesellschaftlichen Kontexten, wenn es darum geht, in einem öffentlichen Amt beispielsweise, sagen wir mal, als Rechtsanwältin oder Richterin das Kopftuch tragen zu wollen. Mhm. Und oder eben als Lehrerin. Und da ist natürlich dann auch die Frage wieder, warum wählen wir auch dafür eine islamische Lesart, die es in der großen Bandbreite ja eigentlich auch nicht gibt. Also wenn wir dann darüber sprechen, dass das Kopftuch ablegen nicht bedeutet, dass man den Islam ablegt. Man ist dann immer noch Muslimin. So, und das sind so Themen, die dazu führen, dass wir dann darüber sprechen und die führen zu Konflikten, die für viele eben das Gefühl haben oder erzeugen, das Zusammenleben zwischen Muslim und Nicht-Muslim funktioniert nicht, weil die eine Religion haben, die so engstirnig ist, die auch sozusagen in einer Demokratie zu Problemen führt.
Und kannst du das nachvollziehen, diese Perspektive?
Ja, natürlich, das sind Diskussionen, die haben wir ja in vielen muslimischen Ländern ja auch. Die haben wir in der Türkei, die haben wir in Marokko, wo meine Familie herstammt. Das haben wir in Tunesien, da gibt es ja auch eine ganz andere Entwicklung, während Marokko viel traditioneller ist. Also auch zum Beispiel, was das Thema Polygamie betrifft, das ist immer noch heute möglich. Das wird ein bisschen eingeschränkt, aber Tunesien war sehr schnell bei der Staatsgründung dabei, das abzuschaffen, genauso wie in der Türkei. Und dann gibt es natürlich trotzdem Wege und Mittel, das trotzdem dann durchzuführen. Tunesien ist sehr progressiv, was das Thema Abtreibung angeht. Mhm. Da ist Deutschland beispielsweise viel konservativer.
Ja, ja.
Und nichtsdestotrotz hat auch Tunesien eine sehr traurige Entwicklung Richtung Islamismus und Terrorismus. Und wirtschaftlich hat dieses Land auch große Probleme, eben auch die Jugend aufzufangen. Und da sind Islamisten immer sehr, sehr begabt darin, eben diese, sagen wir mal, verlorene Jugend auch einzufangen in allen Ländern. Dann auch in Ägypten, da gibt es auch eine Entwicklung, wenn wir eben an die Muslimbruderschaft denken, das ist ja die bekannteste islamistische Gruppierung weltweit, 1928 von Hassan al-Banna gegründet, einem ja, Dorflehrer letztendlich, einem religiösen Dorflehrer, dann sehen wir eben da, wo sozusagen die Gesellschaft, die Politik auf die sozialen und politischen Fragen oder auch Alltagsfragen keine Antwort finden und auch keine Anlaufstellen, dann sind die Islamisten immer sehr schnell dabei, das aufzufangen.
Ja, das funktioniert ja hier letztlich eigentlich auch ganz gut. Ich finde es ziemlich interessant, dass Erdogan ja letztlich, also der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, letztlich ein Ziehbruder der Muslimbruderschaft ist, ein Ziehsohn. Und dass er die Diyanet, also die Religionsbehörde in der Türkei steuert und die Diyanet die DİTİB steuert und die DİTİB wiederum in Deutschland gewissermaßen ein besseres Standing hat als in manchen islamischen Ländern. Also ich finde es wirklich erstaunlich, dass wir mit einer so großen Naivität daran gehen. Es gibt islamische Länder, die die Muslimbruderschaft bereits verboten haben. Und hier ist es noch nicht der Fall. Ich meine, es ist kürzlich mit dem Verbot von Muslim Interaktiv ein wirklich großer Schlag gelungen. Das ist lange vorbereitet worden, meines Wissens. Außerdem haben wir das Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg gesehen. Das heißt, es gibt schon Entwicklungen auf der anderen Seite. Und hier möchte ich mit dir wirklich mal auf die deutsche Politik schauen. Auf der anderen Seite sehen wir ja, dass Bundespräsident Steinmeier exakt den Falschen die Hände schüttelt. Ja, und nicht nur er. Also ja, die DİTİB ist in einigen Bundesländern verantwortlich für die Gestaltung des islamischen Religionsunterrichts. In Schleswig-Holstein hat sich kürzlich ein Bündnis, ein interreligiöses Bündnis gegründet, die sich dafür aussprechen, einen Gottesbezug in die Landesverfassung zu bringen. Und da steckt eben nicht nur die evangelische Kirche, katholische Kirche, jüdische Gemeinden, sondern auch die Schura, Schura Schleswig-Holstein, da sind Mitglieder von Milli Görüş drin, und die TIP Nord. So, also wie kriegen wir diesen Filz auseinandergeknotet, um klarzumachen, wir brauchen in Deutschland eine Religionspolitik, die sich vor allen Dingen auch dagegen wendet, dass radikale Islamisten, also ich will sagen nicht nur der konservative Islam, ja, gewissermaßen noch eine legitime Auslegung, sondern der Islamismus, der radikale Islam, dass der sich hier breit macht, Fuß fasst und wir auf einmal Kalifatsdemos sehen mit, und das ist auch eine Frage an dich, mit jungen Männern oder gar nicht mehr so jungen Männern, die gar nicht vor kurzem geflüchtet sind und in Deutschland gelandet sind, sondern die hier teils in dritter, vielleicht vierter Generation leben, die auch keine armen Schlucker sind, die sauber ondulierte Bärte haben und teure Autos fahren. Also was ist in Deutschland eigentlich geschehen, damit wir von diesem Hinterhof-Moschee-Islamismus zum testosterongeladenen TikTok-Islamismus gekommen sind?
Das sind ja mehrere Fragen. Ich fange mal ganz kurz an, einmal nur ein Hinweis auf die DTIP. Die DTIP galt ja tatsächlich sehr lange als guter Ansprechpartner für Deutschland, weil er eben nicht islamistisch durchdrungen war, wie beispielsweise die Milli Görüş in Deutschland. Und Erdogan hat sozusagen durch die Struktur, die es in der Türkei gibt, überhaupt die Möglichkeit, seinen Islam, der eben islamistisch ist, eben von Erbakan, der Begründer unter anderem von Milli Görüş, sozusagen diesen Einfluss sozusagen einfließen zu lassen. Ich kann mich erinnern, dass ich bei, als ich noch bei der Deutschen Islamkonferenz teilgenommen habe, da gab es auch oft Konferenzen und da kamen auch Personen für die DTIP, von der DTIP, das waren teilweise sehr moderne Frauen ohne Kopftuch, die eben über die Arbeit der DTIP auch gesprochen haben. Also da gab es auch eine ganz andere Lebenswirklichkeit in dieser Struktur, was man bei der Milli Görüş eben nicht vorgefunden hat. Und das Dilemma bei diesen Strukturen ist in dem Moment, wo natürlich dann ein Islamverständnis an die Macht kommt, in diesem Fall eben ein islamistischer mit der AKP, hat man natürlich eben dadurch, dass der Staatspräsident eben direkt auf die DTIP und auf die Diyanet Einfluss nehmen kann, hat man natürlich plötzlich einen Islam, der eben genauso konnotiert ist. Weil die Idee Atatürks war ja, den Islam eigentlich mit der Diyanet zu kontrollieren und einen anderen Einfluss zu nehmen. Das ändert sich natürlich sofort, wenn es da kein Filter und eben keine, sagen wir mal in Anführungsstrichen, die Staatsdoktrin trotzdem weitergehalten wird. Also insofern ist das eine Entwicklung, wo man vielleicht bis zu einem gewissen Grad der deutschen Politik an dem Punkt vielleicht keinen Vorwurf machen kann, weil sie eben sehr lange erfolgreich mit ihnen gearbeitet haben, aber die Ausfahrt verpasst haben. Und jetzt kommen wir zu diesem Wollknäuel, diesem Filz. Einen Filz und einen Wollknäuel auseinander zu knoten, braucht Geduld. Und das, was Islamisten sehr viel haben, ist Geduld und Strategie. Und das, was ich beobachte in der Politik, ist eine gewisse Bequemlichkeit. Das hat lange funktioniert mit diesen Institutionen. Man hat die AnsprechpartnerInnen und dann machen wir einfach weiter wie gehabt. Und alles andere, was uns vielleicht von der Seitenlinie mal irgendwie zugetragen wird, weil es ist nicht so, dass dieses Wissen über islamistische Strukturen in Deutschland nicht bekannt ist. Also es gibt Sicherheitsbehörden, es gibt verschiedene Publizisten, die darüber berichten, Aktivisten und so weiter. Auch Minderheiten, beispielsweise Aleviten, Kurden, Ex-Muslime, die ja auch ihre Erfahrungen haben. Das heißt also, es ist nicht so, dass man es nicht besser wissen könnte, sondern man will es tatsächlich nicht. Und da kommt eben so eine gewisse Faulheit zu einer fehlenden Geduld, an diesen Dingen auch zu arbeiten und sich vielleicht was Neues zu überlegen. Also wir haben viele Muslime in diesem Land, es sind neue Muslime aus Syrien, Irak, Afghanistan zu uns gekommen. Das heißt, das verändert sich natürlich auch das muslimische Leben auch in Deutschland. Und da gibt es eben so eine Bequemlichkeit, die mich auch ein bisschen fassungslos zurücklässt, weil es eben sehr viele Menschen eigentlich in diesem Land gibt, die auch über Wissen verfügen und dieser Regierung oder dieser Politik das eigentlich auch gerne zur Verfügung stellen. Aber man sie da, glaube ich, schon sehr oft irgendwie ein bisschen vor den Kopf stößt. Und dann passiert es eben, dass jemand wie Steinmeier mit seiner Entourage, die beispielsweise mit Akteuren zu tun haben oder sich beraten lassen, die selber aus diesen Strukturen entstammen, beispielsweise aus der Miligürisch oder DTIP oder eben meinen, dass die als potenzielle Wählergruppe eben auch bei Laune gehalten werden muss. Mhm. Also viele Politiker gehen ja auch in Moscheegemeinden. Man freut sich, dass Moscheegemeinden oder sogenannte Islamverbände betonen, dass auch Wählen etwas ist, was nicht mit dem Islam kollidiert, wo ich mir dann auch immer frage, in welchem Jahrhundert leben wir eigentlich, dass wir jetzt darüber wirklich allen Ernstes diskutieren. Und da gibt es eben, wie gesagt, meines Erachtens, meiner Beobachtung nach sehr viel Bequemlichkeit und wenig Fantasie, sich auch mal die Mühe zu machen, neue Wege zu gehen. Und wie gesagt, man braucht Geduld und eine gewisse Strategie, sich dem mal entgegenzusetzen. Aber da muss man aber mal anfangen und da muss man eben auch dranbleiben. Und das ist das, was ich beispielsweise nicht beobachte.
Mhm. Also in welchem Jahrhundert leben wir eigentlich? Ist natürlich auch die Frage, die ich mir stelle, wenn wir, ich will nochmal auf die Schulen schauen, uns diesen Fall aus Moabit anschauen. Karl-Bolle-Schule, ein Lehrer outet sich als schwul und wird daraufhin jahrelang gemobbt. Ich war ja selbst Lehrer und habe in Ischgl-Schulhof damals schon vor 13 Jahren heute aufgeschrieben, wie meine Erfahrungen mit jungen, ich will gar nicht sagen muslimischen Kindern, weil ich meine, dass es keine muslimischen Kinder gibt, nur Kinder aus muslimischen Elternhäusern. Es gibt keine religiösen Kinder, nur Kinder religiöser Eltern. Aber Kinder, die aus muslimischen oder man muss auch sagen islamisch geprägten Communities kommen, offen von Schwuchtelreden, Judenschwein und so weiter. Das in einem Deutschland mit unserer Geschichte einigermaßen unerträglich. Ich habe eine Geschichte gehört, die finde ich gut darstellt, wie schlecht wir in Deutschland mit diesem Phänomen umgehen. Eine Lehrerin erzählt mir, dass sie in der zweiten Klasse unterrichtet und dort, ich glaube, das einzige Mädchen ohne islamischen Migrationshintergrund gemobbt wird, weil sie im Sommer leichte Kleidung trägt. Woraufhin andere Mädchen zu diesem Mädchen gehen und sagen, du musst dich anders kleiden. Daraufhin kommen die Eltern zu dieser Lehrerin und erzählen von dem Problem. Daraufhin sagt die Lehrerin, kein Problem, darüber werde ich mit der Schulleitung sprechen. Sie geht zur Schulleitung und die Schulleitung sagt, das Thema fasse ich nicht an, dann bin ich Rassistin. So, also was stellen wir mit den Begriffen antimuslimischer Rassismus an? Wie sind die entstanden und wie können wir sie vielleicht auch wieder auflösen? Also ich würde wirklich gerne mit dir über Lösungen sprechen, weil ich befürchte, dass das Problem schon jetzt erheblich größer ist, als vielen Menschen klar ist. Struktureller Islamismus, würde ich das nennen, in Familien, der in Schulen verbreitet ist, mit dem Kommunen konfrontiert sind, Bürgermeisterinnen konfrontiert sind, die eigentlich nicht mehr ein- und nicht mehr auswissen, weil sie sich in einer Situation befinden, in der sie noch nie waren, wo sie plötzlich mit einer Religionsgemeinschaft zu tun haben, die so aggressiv auftritt, ja, wie du sagst, die Gebetsräume fordert, das Thema Kopftuch bei Lehrerinnen einfordert und so weiter. Also was tun, wäre meine große Frage. Darüber würde ich dich gerne befragen, weil das Problem wird größer. Das Problem vergrößert ja auch noch wiederum das Problem der AfD. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz direkter Zusammenhang. Da ist ja auch schon viel zugesagt worden. Das heißt, wir erleben, dass sich der Islamismus auf der einen Seite und der Rechtsradikalismus auf der anderen Seite gegenseitig hochschaukeln. Und wir stehen in der Mitte und können irgendwie vermeintlich hilflos nur noch dabei zusehen, wie die Radikalen immer stärker werden. Also lass uns mal darauf schauen, was wir tun können. Was können wir in Schulen tun? Was können die Kommunen tun? Und vielleicht ein Wort von dir zum Bund-Länder-Aktionsplan, der ja vom Innenministerium geplant ist und auch auf den Weg gebracht wird, der sich mit dem Thema Islamismus in Deutschland befassen soll. Auch das wieder eine sehr lange Frage, die du gerne einfach in allen Aspekten umrunden darfst.
Ja. Also ich glaube, bevor wir überhaupt ein Problem lösen, müssen wir ja erstmal das Problem anerkennen. Und ich glaube, das, was noch nicht so wirklich in allen Bereichen so gesehen wird, dass Islamismus nicht immer auftritt in Form von Sprengstoffgürtel an der Hüfte oder eben in Form von jungen Männern beispielsweise, die einen langen Bart tragen, eine Tunika, eine Frau nicht die Hand geben oder und laut sind und aggressiv, also auch wenn wir jetzt an die alten Bilder denken, der Scharia-Polizei durch die Straßen gehen und versuchen, irgendwelche Leute zu maßregeln, oder jungen Mädchen oder Frauen, die komplett verhüllt mit einem sogenannten Niqab oder Burka, nennt man das ja gerne auch, durch die Straßen gehen oder in die Schulen oder eben auch meinetwegen mit dem Kopftuch, wobei das ist ja schon viel mehr Normalität als noch vor einigen Jahren. Also da fängt es ja auch schon an, dass man sich vielleicht auch fragen könnte. Und da kann man eben sehr viel aus der sogenannten islamischen Welt lernen, weil sie da wirklich Entwicklungen schon durchgemacht haben, die wir hier gerade durchmachen. Dass überall dort, wo Islamismus seinen Raum bekommt, sich eine Gesellschaft verändert, engstirniger wird und mehr Probleme zusätzlich zu den Problemen, die jede Gesellschaft hat, aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, der technologischen Entwicklung noch dazukommen. Und das, was ich aber oft beobachte, ist einfach ein sehr großes Unbehagen. Du hast das gerade gesagt, mit dieser Angst, als Rassist bezeichnet zu werden oder als islamophober Idiot oder Idiotin, was auch immer dann da einem an den Kopf geworfen wird. Aber Angst ist, das schreibe ich auch in Heut leise, Habibis, eben gar kein guter Ratgeber. Wir haben alle irgendwann Angst, wir sind alle mal unsicher, wir wissen auch über manche Dinge vielleicht nicht so viel, aber sich von Angst treiben zu lassen, da kommt man meistens nicht so weit. So. Und ich glaube, da müssten wir mal hinkommen, dass wir aufhören, diese Angst einfach als ja fast schon Kompass zu benutzen. Sondern eben zu sagen, okay, ich habe da so ein Unbehagen, woher kommt das und wie kann ich dem jetzt auch entgegentreten? Und es ändert eben nichts daran, eben den Problemen mal so ein bisschen ins Gesicht zu schauen. Und wenn wir diese Probleme lösen wollen, dann ist der nächste Schritt zu sagen, okay, woher kommen diese Probleme? Und deswegen hatte ich das ja auch in Emanzipation im Islam aufgedröselt. Diese Probleme, dieses Denken kommt nicht aus dem Nichts. Das ist nicht, das hast du ja auch gerade gesagt, diese jungen Menschen kommen ja aus muslimischen Familien. Und du wirst wahrscheinlich auch in deiner Zeit als Lehrer auch gesehen haben, dass es auch muslimische Jugendliche gab, die dieses Problem gar nicht hatten, die sich nicht so verhalten haben oder in deinem Umfeld. Also muslimisches Leben ist eben vielfältig. Die Frage ist nur, welchen Islam oder welche Islampraxis geben wir Raum und an welche orientieren wir uns?
Ja, welche setzt sich durch?
Auch, ja, aber die Frage
darauf
ist…
Darauf haben wir Deutsche, sag ich mal, ja kaum einen Einfluss.
Doch, also das ist etwas, das ärgert mich tatsächlich auch so ein bisschen, wo ich mir denke, die meisten Probleme in Deutschland mit Islamismus ist, und das ist wirklich nicht anders als in vielen islamischen Ländern, ist in großen Teilen hausgemacht. Wenn Politiker, wenn Institutionen explizit mit islamistischen Gruppierungen zusammenarbeiten, dann helfen sie dabei, eben genau diese Organisationen in diese Gesellschaft, in die Institutionen einzubetten. Die wären alle nie so erfolgreich gewesen, hätten sie das alles von sich aus machen können.
Ja, aber das sind ja die Politiker, die so handeln, ne? Also ein zentrales Argument des Zentralrats lautet ja, wir brauchen eine moderne Religionspolitik, wir brauchen eine religionspolitische Zeitenwende, wir müssen das vom Kopf auf die Füße stellen, weil in der Politik eigentlich genau das Gegenteil dessen getan wird, was in der Bevölkerung gewollt wird. Und wenn ich sage, wir Deutschen können daran gar nichts, dann meine ich eigentlich gar nicht die Politiker, sondern ich meine vor allen Dingen die deutsche Zivilbevölkerung. Also du sagst, Angst ist kein guter Ratgeber, aber ich glaube, viele haben Angst. Ja? Also Islamophobie, es wäre ja das Fremdwort dafür, was gewissermaßen zu einem Schimpfwort geworden ist. Da sei jemand islamophob, drückt ja letztlich ein Gefühl aus, Angst vor islamischen
Menschen,
auch gar nicht islamischen Menschen, sondern vor allen Dingen erstmal islamischen Einstellungen zu haben. Also wenn ich zum Beispiel mit der Generation meiner Eltern spreche, die sich wirklich vielfach in Deutschland für Frauenrechte eingesetzt haben, auch für Kinderrechte, für große emanzipatorische Leistungen vollbracht haben und die jetzt beobachten, wie eine junge Generation hardcore, ja, testosterongeladener und machohafter muslimischer Männer das alles mit den Füßen zertritt, dann entsteht da auch eine Angst. Also ich kann diese
Angst die
total
ich mein,
nachvollziehen.
Ja, ja, die Angst meine ich aber eben davor, Angst zu haben, Dinge nicht anzusprechen, damit man sich diesen Vorwurf nicht anhört.
Also du meinst nicht Angst vor islamischen Entwicklungen, sondern Angst vor
Islamophobie. Nicht aktiv zu werden. Wenn ich aktiv werde und mich bekenne und benenne oder Dinge benenne, dann hat das Folgen. Als ich Emanzipation im Islam geschrieben habe, das war kein entspanntes Weiterleben in Anführungsstrichen. Weil es ist ein Unterschied, ob man sozusagen darauf hinweist, es gibt so ein paar Probleme und wenn man diese Akteure genau benennt. Und genau dieser Schritt war aber notwendig, weil sonst drehen wir uns tatsächlich in dieser Diskussion, und die wir sehr lange geführt haben, diese Islamkritik-Diskussion, die hat ja nicht dazu geführt, dass die Probleme aus der Welt geschafft worden sind. Sie haben eher dazu geführt, dass eben eine Gruppe gesagt hat, oh, hier wird ganz groß verallgemeinert. Mhm. Hier werden Muslime alle in einen Topf geworfen, mit den Islamisten von 9/11 beispielsweise. Und die ganzen anderen Muslime, die gar nicht so sind, die gehören dann letztendlich aber auch irgendwie dieser Gruppe an, die sich hier organisieren. Dass das dann doch ein bisschen anders ist, sondern genau diese organisierten Vereine, von denen aus genau dieses Islamverständnis hervorgegangen ist, dass genau dieses Denken erzeugt, was eben zu Problemen führt. Das haben wir die ganze Zeit nicht besprochen. Und dann haben wir eigentlich die ganze Zeit nur darüber gesprochen, der eine sagt, ne, der Islam ist das Problem, jetzt mal ganz plakativ, und die anderen sagen, nee, so ist es nicht.
Mhm. Die Dritten sagen, das Christentum ist die Lösung. Ja? Das heißt, da soll dann der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben werden, fight fire with fire. Und ich meine, das sehen wir ja auch an den, also die AfD beispielsweise argumentiert ja genau so. Ja? Wir Deutschen mit unserer christlichen mit unserem christlichen Wertesystem müssen uns vor dem Bösen, also mehr Simplifizierung geht eigentlich nicht. Das heißt, du plädierst erstmal dafür zu differenzieren. Ja.
Natürlich, und wie oft musste ich mir anhören, Differenzierung ist schwierig, also gerade im medialen Kontext. Das schaffen die Leute nicht. Also diese Diskussion kenne ich beispielsweise auch aus dem medialen Kontext, wenn es zum Beispiel um fiktionale Stoffe geht, ja, einen schwarzen Hausarzt in der Voramtsserie zu zeigen, oh, das verstehen die Leute nicht. Das ist schon deren Lebensrealität. Ja, da ist die Redaktion irgendwie 20 Jahre liegt sie zurück. Heute ist das ganz anders. Heute ist es wieder so ein anderes Extrem. Jetzt muss es künstlich irgendwie hergestellt werden. Also so eine Entspanntheit einfach zu sagen, okay, hier gibt es in einer bestimmten Schule große Probleme mit bestimmten Gruppen, und dann gibt es die anderen Schule, da gibt es diese Gruppen auch, also sagen wir mal muslimisch, aber die machen eben nicht die Probleme, weil sie beispielsweise aus anderen Strukturen kommen, weil es eben keine islamistische Gemeinde in diesem Umfeld gibt oder diese Menschen dann einfach ein bisschen anders mit ihrer Religiosität umgehen. Also so, das heißt, das eine kann man benennen und trotzdem das andere eben auch sehen. Und das haben wir die letzten Jahrzehnte, muss man sagen, wirklich nicht hinbekommen. Also sagen wir mal ab 79 bis, ich meine, als ich das Buch geschrieben habe, Muslim Girls, das war 2010, das war die Hochphase auch mit Thilo Sarrazin, ein paar Monate vorher, Deutschland schafft sich ab, geschrieben. Und auch da fand ich das sehr interessant. Ich meine, ich habe mir diesen Schinken mal durchgelesen, damit man überhaupt weiß, über was da eigentlich die ganze Zeit gesprochen wird oder worüber man sich da auch echauffiert. Da gab es Teile, die konnte man widerlegen, die stimmten auch nicht, die waren auch nicht genau. Aber es gab natürlich auch Dinge, die er benannt hat, die stimmten. Und die Auseinandersetzung mit diesem Buch war einfach so, oh Gott, was hat er gesagt, ganz schlimm. Man hat da rauf und runter über ihn zwar berichtet und auch mit ihm Interviews geführt, aber es gab eben keine inhaltliche Auseinandersetzung damit, keine Differenzierung. Und das hat am Ende wiederum diese Ränder stark gemacht, die eben das Gegenteil von dem machen, nämlich zu differenzieren und sich die Dinge anzuschauen, auch anzuerkennen. Und jetzt rede ich mal als jemand, der muslimisch ist, mit einer Einwanderungsgeschichte in der Familie, dass ich natürlich sehr wohl weiß, das trifft überhaupt nicht auf meine Familie zu und auch nicht auf mich, aber ich weiß, dass es das eben auch in meiner Gruppe gibt oder in meiner Religionsgemeinschaft.
Deine und, Gruppe, was
genau,
ist das?
Genau, ne? Ja. Also ich sage nur, wenn man das jetzt so sozusagen so ein bisschen darstellen möchte. Und wir wollen doch letztendlich alle irgendwie ein gutes Zusammenleben. Darauf haben wir uns ja eigentlich schon vor vielen Jahren irgendwie geeinigt.
Alle nicht.
Na, ich würde sogar sagen, dass es irgendwie in Teilen anderer Gruppen, die witzigerweise, also die AfD wird ja letztendlich, glaube ich, auch die größte Enttäuschung für all diese AfD-Wähler sein. Am Ende des Tages wird das auch ein bunter Haufen sein. Auch dort gibt es schon Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Auch dort gibt es Muslime, auch praktizierende Muslime, die ein hochgradig sagen wir mal, antidemokratisches, das ist ja bei reaktionären Leuten ja meistens der Fall, aber auch Menschen, die sagen, ich stehe zu meinem Islamismus. Also, ne, also ich sehe halt, dass das trotzdem in dieser AfD okay ist. Und auch diese Partei wird auf längerer Sicht auch mit islamistischen Vereinen und Bewegungen zusammenarbeiten.
Die sind sich ja auch nah. Also, genau, die sind sich Frauen eben an Herd und so weiter, das zum ist alles Teil. Ganz also, einfach.
Genau,
ne?
Ja, ja, aber auch da muss man auch ein bisschen aufpassen. Das ist ja das, womit ja am Ende die AfD ja auch spielt. So platt ist es dann am Ende der AfD natürlich auch wieder nicht. Ne? Und dass diese Vereinfachung, da finde ich, muss man echt aufpassen, weil so einfach ist es nicht. Aber am Ende arbeiten sie mit jedem zusammen, der ihnen die Wählerstimmen bringt. Maximilian Krah ist da ja wirklich sehr erfolgreich.
Ja, ja, ja,
auch
ja.
Zum Beispiel in diesem grauen Wölfe-Pool auch zu fischen. Und auch die NPD hat lange, wir haben vorhin ganz kurz das Verbotsverfahren auch damals mit der Hizb ut-Tahrir besprochen. Die haben sehr früh eben sich auch mit diesen Islamisten getroffen und auch Konferenzen abgehalten, weil sie sich natürlich in ihrem Antisemitismus, in ihrem Israel-Hass, aber eben auch, was Feminismus angeht, natürlich da schon sehr ähneln. Aber mein Thema mit Angst ist eher Angst, die Dinge zu benennen. Angst, auch mit einer gewissen Form von Konsequenz zu arbeiten, also auch mit einer Gegenwehr, die man dann bekommt, weil bestimmte Organisationen oder Bewegungen oder Aktivisten dann eben sehr schnell auch diese Klaviatur spielen, eben Islamophobie, Rassist und so weiter. Und das muss man so ein bisschen aushalten und das fehlt mir so ein bisschen in dieser Gesellschaft.
Naja, also das ist ein nobles Ziel zu sagen, das muss man so ein bisschen aushalten. Das Problem ist ja, dass diese Reaktion eben nicht nur von Islamisten kommt, sondern auch von einem großen Teil des sogenannten linken politischen Spektrums, die heute absurderweise teilweise für die Hamas und für Palästina auf die Straße gehen und Queers for Palestine und also da findet ja eine ganz krude Vermengung statt. Ne? Aber wenn ich sage, nicht alle wollen, dass wir ein gutes Zusammenleben haben, dann meine ich damit eigentlich gar nicht die AfD. Sondern ich meinte vor allen Dingen islamistische Gruppierungen, die, und ich finde man, also dir brauche ich es nicht sagen, aber ich finde es für mich immer noch mal ganz wichtig, mir vor Augen zu halten, wie groß der Umsturz ist, den Islamisten mit dieser Art von liberal-demokratischer Gesellschaft machen wollen. Also da bleibt ja kein Stein mehr auf dem anderen. Wenn sich hier ein Kalifat ja auch nur ansatzweise durchsetzen würde, dann würde sich hier alles verändern. Und ich meine, ich habe gerade mit einem schwulen Freund von mir gesprochen, der sagt, er hat irgendwo letztens geparkt und hat die Schranke hinter seinem Parkplatz seiner Stadt zugemacht. Lass mal Schranke offen. Und hat gesagt, Moment mal, was ist denn das Problem? Ja, verpiss dich, Schwuchtel, mach die Schranke wieder auf. Also, dass schwule, homosexuelle Menschen heute auf offener Straße so angesprochen werden, das ist No-Go-Areas für Schwule und für Juden gibt. Das sind Entwicklungen, die halte ich für höchst brisant. Und ich würde wirklich gerne auch mal mit dir einen Blick darauf werfen. Die provokante Frage, haben wir Zeit für diese differenzierte und intellektuelle Auseinandersetzung?
Die Differenzierung ist notwendig, damit wir überhaupt wissen, gegen wen wir sozusagen andere Schranken aufweisen, wo wir sagen, hier sind die Grenzen, genauso wie das Verbotsverfahren jetzt mit Realität Islam. Also auch da muss man ja dann auch sagen, okay, ich muss mir das Phänomen erstmal anschauen. Wahrscheinlich musste das Innenministerium auch erstmal ein paar Beweise sammeln, damit das auch dann wirklich steht und dann nicht irgendwelche solidarischen Gruppen sich da zusammensetzen und sagen, ja, nee, also da klagen wir gegen und dann fühlen die sich am Ende noch gestärkt, also oder werden noch selbstbewusster. Also diese Zeit müssen wir nehmen, was nicht bedeutet, dass wir in der Zwischenzeit eben, keine Ahnung, in der Ecke stehen und warten, sondern die Differenzierung geht einher mit der Folge, dass man eben auch klar macht, hier müssen wir jetzt agieren. Also bleiben wir bei dem Beispiel der Schule, dass man dann eben nicht, das hat mir beispielsweise meine Freundin erzählt, die Lehrerin ist, selber Türkei, also wirklich in der Türkei geboren, hat viele Jahre dort gelebt, ist hierher gekommen, sozialisiert, wo dann deutsche Kolleginnen einen Imam von der Moschee holen, wenn man da jetzt so wie ein paar Mal so ein bisschen sich schlau macht, merkt, das ist der falsche Ansprechpartner, dann muss sie ihren ganzen Kollegen erklären, also die Frau mit dem Migrationshintergrund, mit dem muslimischen Hintergrund, dass das totaler Quatsch ist, dass das auch noch der falsche Ansprechpartner ist und es nicht sein kann, dass man immer bei Muslimen irgendeinen Imam heranziehen muss. Also, und da muss man natürlich auch, da ist Differenzierung wichtig, weil man muss sich das genau angucken. Vielleicht tut man ja dann wirklich einem Imam ja Unrecht. Das gibt's ja auch, dass da vielleicht wirklich auch Imame unterwegs sind, die das anders sehen und eben nicht islamisch sind. Aber es geht natürlich erstmal um die Tatsache, dass man nicht bei Muslimen immer sozusagen so eine Religionskarte ziehen muss. Also das Thema Wahl. Also jetzt müssen wir das religiös noch mal ganz kurz für die Muslime klar machen. Sie dürfen wählen und das ist auch gut. Da haben wir Glück, dass wir gerade solche Akteure haben, die einem das sagen. Es gibt natürlich auch salafistische Gruppierungen. Also allein der Salafismus ist ja in mehrere Gruppen eingeteilt. Da gibt es welche, die sagen, ja, du darfst wählen, ja, du darfst dich aufstellen. Und dann gibt es die, die sagen, nee, geht gar nicht.
Ja, ja.
So, das heißt, wenn du den Falschen erwischt, gute Nacht. Das heißt, es muss klar sein, wir leben in einer Gesellschaft, wo du deine Religion leben und auch praktizieren kannst, aber du lebst hier eben nicht alleine. Und wir sind eben in einem vielfältigen Pool. Und das meine ich, wir haben uns ja eigentlich schon in der großen Mehrheit darauf geeinigt, dass wir eine vielfältige Gesellschaft sind, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind und wir wollen gut zusammenleben. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen aufeinander Acht geben. Und wenn es bei deiner Auslegung Dinge gibt, die natürlich aus seiner Perspektive der Person menschenfeindlich ist, ausgrenzend, dann ist, man muss es dann leider auch sagen, und das ist ja das Schöne an dieser großen Welt, dann ist vielleicht Deutschland vielleicht auch das falsche Land für dich und deine Kinder. Und es gibt auch Menschen.
Sagst du jetzt so, ne?
Nein, also, es gibt Muslime, die auswandern. Also ich, wenn ich regelmäßig in Marokko bin, sehe ich Franzosen, also auch Konvertierte, die jetzt nach Marokko gehen, deutsche Muslime, die nach Marokko gehen, in die Türkei, in andere Länder und ihr Glück versuchen. Witzigerweise sind sie nach ein paar Jahren wieder hier. So, das ein oder andere hat dann vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken geführt. Aber diese Bewegung, die gibt es. Und auch Muslime untereinander diskutieren, ist das hier das richtige Land für uns? Das ist keine Diskussion von herkunftsweißen Deutschen, die atheistisch sind, agnostisch oder christlich, die sagen, jetzt musst du mal gucken, ob Deutschland das richtige Land ist, sondern das ist eine innerislamische Diskussion, die gibt es in diesen Communities. Und natürlich muss man dann auch sagen, wenn wir in dieser vielfältigen Gesellschaft zusammenleben wollen, dann müssen wir aufeinander ein bisschen wohlwollend Acht geben. Und wenn du ein Problem mit Homosexuellen hast, dann ist die erste Frage, warum ist das so? So. Und nicht.
Das wäre nicht die erste Frage, die mir einfällt.
Ja, aber
gesagt,
für die Person wäre das total wichtig, weil bevor er jemanden oder sie jemanden anfeindet und ausgrenzt und mit Gewalt konfrontiert, muss doch die Person erstmal wissen, was ist eigentlich mein eigenes Problem.
Ja, ich habe trotzdem den Eindruck, dass wir mit einer relativ laxen Herangehensweise an das Thema erst da gelandet sind, wo wir heute sind. Es hat sich eine Kultur eingeschlichen, in der man im klassischsten Sinne des Kulturrelativismus sagt, hey, das ist deren Kultur und lass das mal so. Und deswegen will ich so ein bisschen auf die Uhr schauen. Ja, also wo stehen wir? Und zwar sowohl in Sachen Islamismus als auch in Sachen AfD eigentlich in 10 Jahren. Vielleicht müssen wir auch gar nicht so weit gehen. Also die Leute, die ich kenne, die im Bundeskanzleramt arbeiten und die wirklich nah dran sind am Geschehen, die sagen alle, der CDU geht der A auf Grundeis. Die wissen genau, was mit der nächsten Wahl an Gefahr droht. Und jetzt ist halt die Frage, wie gehen wir damit um? Ich meine, so ein Stadtbildkommentar dahingeraunt, undifferenzierterweise, war sicherlich nicht die richtige Herangehensweise. Aber ich sag mal, es ist halt Friedrich Merz' Versuch, in Anführungsstrichen, dem auch was entgegenzusetzen. Jetzt könnte man ja sagen, okay, es ist ein Versuch, es ist sicherlich die falsche Herangehensweise. Aber was ist eigentlich die richtige Herangehensweise, das Thema AfD zu bremsen, also den Wahlerfolg der AfD zu bremsen? Weil ich befürchte, und das sind wirklich viele Gespräche, die ich führe, mit Leuten, die weit davon entfernt sind, klassisch rechts zu sein oder überhaupt rechts zu sein, die sagen, es ist die einzige Partei, die das adressiert. Und offensichtlich, ich meine, was dahinter steht, ist ja mal ganz was anderes. Aber es scheint so zu sein, als hätten die anderen Parteien das einfach über Jahrzehnte lang dieses Problem nicht entsprechend adressiert und laufen lassen. Und heute stehen wir vor einer Situation, in der, also ich meine, wenn ich beispielsweise nach New York schaue, das ist natürlich sicherlich auch eine Reaktion auf Trump, aber in New York ist jetzt ein Mann zum Bürgermeister gewählt worden, der mit radikalen Islamisten zusammenarbeitet. Ich will nicht sagen, dass er ein Islamist ist, aber er bewegt sich in einem islamistischen Spektrum. In London ist das ähnlich. Ja? Also wie schaffen wir es, rechtzeitig die Kurve zu kriegen? Das würde ich gerne wissen.
Ja, aber in dem Fall, wir reden jetzt nur über die AfD. Die linke Partei macht das gleiche Spiel nur mit ihrer Gruppierung. Ja, aber das ist keine Partei. Also was wir beobachten, sind, dass die extremen Ränder, und da muss man natürlich schon sagen, dass sowohl die AfD als auch die AfD maximal an den Rändern fischen und beide ein etwas problematisches Verständnis von der Demokratie haben und eben keine Probleme haben, mit Akteuren zusammenzuarbeiten, die eben antidemokratisch, antieuropäisch sind und so weiter. Und deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig sozusagen, also auch wenn ich persönlich natürlich auch ein Problem mit der AfD habe, aber ich sehe das Problem eben auch bei der linken Partei BSW.
Die haben jetzt nicht diese Erfolgsgeschichte hingelegt.
In letzter Zeit schon.
Ja, also ein bisschen, aber die sind ja weit davon entfernt, so wie die AfD bundesweit bei 25 und mehr Prozentpunkten Zustimmung zu stehen. Ja,
die AfD hat, glaube ich, den Vorteil und dass sie natürlich viele Menschen, und jetzt reden wir halt tatsächlich ein bisschen aus diesem, über auch das migrantische Milieu und vor allem auch das muslimische Milieu ist konservativ bis islamisch reaktionär. So, und die Werte, die die AfD vertritt, damit können sich viele Menschen identifizieren. Die Linke profitiert enorm von diesem fürchterlichen Krieg seit dem 7. Oktober, dieser Überidentifikation mit Palästina. Und diesem Israel-Hass, und da sind sicherlich auch eher Leute darunter, die sich eben mit diesem Konservatismus, mit diesem Reaktionismus aus rechts eben nicht so stark identifizieren. Also nicht alle Menschen mit muslimischen Background sind irgendwie Anhänger von, was weiß ich, rechtsextremen Gruppierungen, aber sie sind eben am Ende, verorten sie sich eben bei ihrem Israel-Hass jetzt nicht unbedingt bei der AfD, sondern eben bei den Linken. Und die Bewegung dieses Links mit Islamismus, das ist ja auch etwas, was wir aus 79 im Iran, in Frankreich, in Deutschland, wo viele Menschen auch aus dieser postkolonialen Elite der Universitäten sich sehr stark plötzlich mit Khomeini und diesem noch gar nicht klaren Islamismus identifizieren konnten, weil es eben anti-westlich, anti-amerikanisch, anti-israelisch, antikapitalistisch, und da verortet man sich natürlich viel stärker natürlich bei dieser linken Gruppierung, und diese beiden Gruppen profitieren enorm voneinander, weil sie immer jeweils den anderen als Gegner thematisieren und die Mitte dazwischen, die darauf hinweist, so Entschuldigung, wir haben da so ein paar konkrete Probleme, die wir mal angehen müssen, die hört keiner und für die interessiert sich auch niemand, weil, jetzt kommen wir zurück zu dem Thema, man braucht ein bisschen Geduld und Hartnäckigkeit, wenn es darum geht, die Probleme differenziert anzuschauen und dann anzugehen. Und da, ich verstehe auch total diesen Punkt mit der Zeit, die macht mir auch ein bisschen Sorge, weil ich eben diese starke Polarisierung und Dauerempörung sehe. Ich sehe auch bei der Stadtbilddiskussion bei Merz, es war so absehbar, dass wieder die gleichen auf die Straßen gehen, alle wieder ganz aufgeregt sind. Da ist ja eigentlich Merz der perfekte Kandidat für diese Gegenseite, weil man eigentlich nur die Uhr danach stellen kann, wann er ins nächste Fettnäpfchen tritt.
Ja, auf der anderen Seite haben ihm ja auch viele Deutsche zugestimmt.
Genau, 68%, ich glaube, das war beim ZDF-Barometer, teilen diese Beobachtung und diese Aussage, aber darüber hinaus passiert natürlich erstmal nichts. Also,
nee, ist klar.
Und natürlich
ist Geraune, ja.
Genau, und das macht natürlich auch was mit eben diesem anderen politischen Rand, der kein Interesse hat, genauso wie der andere politische Rang, dass Probleme aus der Welt geschafft. Solange diese Probleme in der Gegnerschaft verharren, kann man sich in dieser Gegnerschaftsbekämpfung einrichten. Und wenn wir dann alle gegen die Wand gefahren sind, dann ist die Aufregung groß, dann ist es schwierig. Aber die Parteien der Mitte, SPD, CDU, auch die Grünen sehe ich da in der Verantwortung, könnten ja mal anfangen, in ihren eigenen Reihen zu schauen, mit wem gehen sie Bündnisse ein, wen fördern sie finanziell, welche, also ich habe es bis heute nicht verstanden, warum man bei Demokratie leben nicht diese Antisemitismusklausel einführt. Also wir sind uns doch eigentlich zumindest offiziell nach außen immer einig, wir sind alle gegen Rassismus, alle gegen Antisemitismus. Also wenn wir das Antirassismus reinschreiben, können wir doch auch Antisemitismus reinschreiben.
Ja, und Islamismus.
Und Islamismus, genau. So, und dass man sich da so windet, das verstehe ich nicht. Also das zeigt halt einfach, dass man sehr wohl weiß, dass die eigene Gruppe, die man da irgendwie auch protegiert, gewisse Probleme an den Tag legt. Und wenn wir das genau benennen, sind die raus aus dem Topf. So, und diese Förderung dieser Strukturen, das bedeutet auch immer in irgendwelche Gemeinden gehen, also auch diese Iftar-Treffen, mein Gott, das ist so 1990, 2003. Mhm. Also man könnte sich doch auch mal was anderes überlegen. Das war damals eine feine Sache, eine Form von auch Anerkennung muslimischen Lebens, eine Sichtbarkeit. Aber ich meine, die Gesellschaft entwickelt sich doch eigentlich weiter. Und da erwarte ich auch als Muslimin jetzt, wenn ich mich mal selber adressiere, dass da mal ein bisschen Schwung reinkommt, man sich mal was anderes macht und vor allem wirklich mal dazu übergeht, diese islamistischen Bestrebungen, die eben gerade extremistische Ränder auch stärken, dass man da auch sagt, wenn wir was für Muslime tun wollen, dann gehört es auch dazu, diesen Islamismus auch zu bekämpfen, weil mehrheitlich haben Muslime damit ein Problem.
Ja, die meisten Opfer von Islamismus sind Muslime.
Richtig, ja. Und das sieht man auch alles in den Herkunftsländern. Und du hattest vorhin das Thema angesprochen mit dem Verbot der Muslimbruderschaft in vielen muslimischen Ländern. Das ist ja auch etwas, was tatsächlich auch gar nicht neu ist. Also viele Menschen sind aus dem Irak, aus Ägypten, aus Syrien in den 80ern, 90ern, aber auch 70ern aus diesen Ländern nach Deutschland gekommen und haben hier Asyl bekommen. So, und das ist eine feine Sache, dass man, wenn man in seinem eigenen Land verfolgt wird, hier in Deutschland Asyl bekommt. Aber es kann natürlich nicht sein, dass wir am Ende diesen Menschen Asyl geben und sie am Ende mit ihrer Ideologie, und das haben sie alle getan mit ihren Organisationen, die sie hier aufgebaut haben, gegen diese Gesellschaftsform, nämlich der freiheitlichen Demokratie, gegenarbeiten. Und da muss man natürlich auch sagen, wie gehen wir mit unserem Asylrecht um? Können Menschen, die islamistisch eingestellt sind und in diesen Ländern jetzt verboten sind und nicht mehr agieren dürfen, können sie hier Asyl bekommen? Ja, vielleicht, aber müssen wir da nicht vielleicht auch sagen, wenn sie dann politisch aktiv werden, dass da ein Schlussstrich gezogen werden muss?
Ja, was heißt das Schlussstrich?
Naja, Schlussstrich, dass man sagt, okay, wir haben aus der Vergangenheit idealerweise gelernt.
Ja, aber
heißt
das, dass sie wieder gehen müssen? Oder?
Naja, also das Schöne ist ja jetzt bei Syrien, wir haben einen islamistischen Machthaber, das heißt, Islamisten sind dort nicht mehr verfolgt. Das war unter Assad anders. Ägypten ist ein bisschen schwieriger, da kann man jetzt wahrscheinlich als Ägypter wieder zurück, aber da muss man dann seine islamistischen Agitationen eher unterbinden. Man könnte in den Iran gehen, ist zwar schiitisch, aber Islamismus ist da auf jeden Fall noch Staatsdoktrin. Katar wäre ein Land, ist man selber schaubar. Ich meine, sie finanzieren das ja munter, da kann man ja auch mal sagen.
Der Vatikan des Islamismus.
Ja, aber ich weiß nicht, ob der Vatikan,
dem ist wahrscheinlich sogar noch Unrecht.
Ich meine, sie investieren
damit
auch viel in Kunst, genauso wie Katar, also insofern, Fakt ist aber einfach, dass man vielleicht dann in diese Länder gehen kann, wo Islamismus eben zum Teil gefördert wird oder Teil des Staates oder der politischen Ausrichtung ist oder meinetwegen auch in die Türkei. Ich meine, die Hamas hat dort ja auch munter gelebt und wurde da ja mitfinanziert. Also das meine ich mit, wir müssen schauen, in welcher Gesellschaft leben wir heute, was haben wir in der Vergangenheit falsch gemacht, was können wir anders machen. Auch das Thema Menschen, die als Asylbewerber herkommen, dass man sie eben nicht wie beispielsweise die libanesischstämmigen ewig in dieser Duldungsspirale lässt. Wenn jemand was kann, er hat Lust zu arbeiten, möchte sich weiterbilden, dann geben wir ihnen die Möglichkeit. Andererseits, wenn jemand natürlich regelmäßig straftätig auffällt, muss man natürlich dann schon sagen, also du gefährdest hier die Bevölkerung, egal mit oder ohne Einwanderungsgesellschaft, du bist hier wahrscheinlich fehl am Platz. Jetzt ist es nur so, dass die Herkunftsländer froh sind, dass sie nicht mehr
da
sind.
Ja, und das gilt ja einfach auch für viele Leute, die überhaupt nicht in einem Asylstatus oder in Ähnlichem sind, ne? Sondern, also was ist, wenn, die Frage will ich wirklich nochmal aufgreifen, wenn in Deutschland lebende Muslime in der dritten Generation hier die Einführung eines Kalifats fordern, die sind Deutsche.
Sie
die kannst du
das
nicht rauswerfen.
Sie tun es, weil es möglich ist. Das ist, du hast als Lehrer gearbeitet. So, ich habe auch eine Zeit lang mit kleinen Kindern gearbeitet. Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene und auch Erwachsene, wenn sie sich nicht weiterentwickelt
also
haben, testen ihre Grenzen aus. Und wenn man diese Grenzen ihnen sehr weit aufmacht, Das ist in der Beziehung so, das ist in der Familie mit den Kindern und den Eltern so, das ist natürlich auch in der Gesellschaft so. Sie nehmen sich das raus und sie tun es, weil es möglich ist. Und sie lachen sich total schlapp, weil sie sich denken, hoho, das funktioniert.
Also eigentlich hätte man bei der Kalifats-Demo sofort mit Wasserwerfern anrücken müssen, oder wie?
Nein, man kann, also die Frage ist doch eher, warum haben sie sich getraut, das zu sagen. Und sie haben ja strategisch ihre Demonstration ja auch verändert. Also als die Diskussion über diese Kalifatsplakate und Ausrufe größer wurden, haben sie ja dann explizit ihren Leuten, die dann sozusagen zu diesen Demonstrationen ja auch gesagt, hört auf, macht bitte nicht diese Plakate. Das heißt, sie merken, wenn das Gegenwind bekommt, wenn das dazu führt, dass sie sozusagen ihre Organisation gefährden, dann verändern sie auch ihre Sprache. Und das ist nicht anders, auch beispielsweise bei der AfD, die verändert auch ihre Sprache, bei den Linken. Also man sieht überall, dass wenn es, sagen wir mal, nicht Tabuthemen, aber zumindest, dass man sagt, wenn wir Konsens haben, dass wir nicht wollen, dass die Demokratie abgeschafft wird, dass Minderheiten ausgegrenzt werden und dementsprechend da auch ein bisschen Druck aufgebaut wird, dass man dann natürlich schon merkt, dass wenn klar wird, dass es etwas gibt, was sich hier nicht gehört und was antidemokratisch ist, dass die Menschen dann auch da diese Grenzen auch wahren. Auch diese Gruppierungen und diese Akteure innerhalb des Islamismus haben ja ihre persönlichen Grenzen. Für sie ist es völlig tabu, dass man den Islam kritisiert oder den Propheten beleidigt. Das heißt, diese Menschen wissen, was es bedeutet, Grenzen zu haben. Warum setzen wir denn für unsere Demokratie nicht auch da Grenzen und zu sagen, wir wollen eine Demokratie erhalten. Es gibt nicht so viele Demokratien auf dieser Welt. Und Demokratie zu leben, lebt von den Menschen und lebt auch von dem Vertrauen in die Institution und auch an den Glauben an die Demokratie. Und das so fragil irgendwie ja mit Füßen zu treten, muss man dann schon sagen, da sehe ich eben so, schon sehr stark auch die Verantwortung, sagen wir mal, der deutschen Mehrheitsgesellschaft, weil wir ja dazugekommen sind, weil ich auch sehe, dass viele andere Länder sehr viel dafür tun, dass ihre, sagen wir mal, nationale oder kulturelle Identität oder religiöse Identität ja auch bewahrt werden. Das ist nichts, was sozusagen Menschen nicht bekannt ist. Also auch diese Leute, die in der dritten Generation hier leben, haben ja Bezüge zu ihrer Herkunftskultur oder zu ihren Herkunftsländern. Sie wissen, auch wenn sie vielleicht nicht mehr die Sprache sprechen oder nicht mehr so oft da sind, sie wissen ja, dass es in diesen Ländern anders läuft. Das ist ihnen ja nicht völlig fremd. Und dass es hier eine Form von Freiheit gibt, alleine wie teilweise mit Polizeibeamten gesprochen wird, das würde man sich nicht mal bei einer Polizeikontrolle in Istanbul, in Rabat oder in Kairo oder Damaskus trauen.
Also meinst du, es ist die Schwäche, die dazu führt, dass hier so weit Grenzen überschritten werden?
Ich würde das nicht als Schwäche bezeichnen. Naja, es ist eine sehr merkwürdige
Schwäche.
Es ist so eine merkwürdige Unsicherheit. Ich finde auch so eine falsch verstandene
Toleranz.
Ja, falsch verstandene Toleranz kann man dann auch sagen. Ich weiß nicht, manchmal habe ich so den Eindruck, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen plakativ, aber irgendwie kriegt Deutschland so die Mitte nicht hin. Also es ist entweder immer ganz radikal, sagen wir mal, Nazi oder ganz radikal Sozialismus in Anführungsstrichen. Also gar nicht dieses, wir können doch von allem so ein bisschen irgendwie nehmen und von allem so ein bisschen lernen. Ich meine, das ist ja das Schöne, wenn man in so einer diversen Gesellschaft lebt. Wenn ich mir irgendwie die Geschichten meines Vaters anhöre, der damals noch hierher gekommen ist, der wurde beim Arzt so eine Frage gestellt wie, war mein Vater Nordafrika, Marokko, Afrika, ob er Affen ist. Das würde sich doch heute kaum jemand mehr trauen
Niemand.
Zu sagen.
Naja, also.
So, Und das heißt, wir haben ja voneinander gelernt und sind so ein bisschen in die Reflexion gegangen. Also insofern denke ich mir so, wir wollen doch alle, wir gehen deswegen auch auf die Straßen, die Demokratie retten. Die Demokratie können wir aber nicht retten, indem wir sagen, ja, wenn du das irgendwie abschaffen möchtest, ist halt so ein bisschen deine Kultur, du kennst das nicht anders. Über was reden wir hier eigentlich? Also das ist ja hochgradig rassistisch auch, diese Vorstellungen, die sind ein bisschen anders. Man muss da den Kontext sehen. Ja, den Kontext muss man tatsächlich überall sehen. Aber vielleicht müsstest du deinen Kontext nochmal unter die Lupe nehmen. Der scheint mir so ein bisschen einen leichten rassistische Note zu haben, dass du jetzt anfängst zu sagen, der hat Migrationshintergrund, wahrscheinlich Rassismuserfahrung. Da kann man das schon mal verstehen, dass man die Demokratie abschaffen möchte.
Ja, also meine Perspektive ist einfach, also um nochmal bei solchen Kalifatsdemos zu bleiben, wo ist eigentlich der wehrhafte Rechtsstaat, wenn das möglich ist? Wo ist die wehrhafte Demokratie, wenn diese Grenzen so weit ausgelotet werden können? Und ich würde sagen, das ist kein rein deutsches Problem. Nee. Wir sehen die gleichen Entwicklungen in UK, in London. Es gibt große Ausschreitungen in Manchester. Wir sehen das in Paris, in den Banlieues. Wir sehen das in Belgien, in Brüssel. Also es scheint schon so, dass es ein ausgesprochen großes Problem mit Islamismus in Europa gibt. Und da ist die Frage, wie können wir mit Härte dagegen gehen?
Ja, damit aufhören, diese Strukturen zu unterstützen und sie als unsere Bündnispartner zu sehen. Also all diese Länder, die du gerade aufgeführt hast, sind alles Länder, die am Ende den organisierten Islamismus immer haben gewähren lassen, in Teilen unterstützt haben, politisch mit ihnen schöne, bunte Bilder gemacht haben. Ja, ja. Und deswegen möchte ich die Verantwortung eben tatsächlich dieser Mehrheitsgesellschaft nicht nehmen, weil meines Erachtens wären all diese politischen Gruppierungen nie so weit gekommen und wir hätten auch dieses Verständnis nicht für diese Gruppen, hätte man von Anfang an gesagt, Muslime ja. Die sind Teil unserer Bevölkerung, Teil unserer Gesellschaft, wir sind auch willkommen, aber eine bestimmte Auslegung, die wir hier explizit fördern, wir fördern nicht die andere. Mhm. Es gibt liberale Muslime, es gibt säkulare Muslime, es gibt konservativ-säkulare Muslime, es gibt ein bisschen konservative bis rechts Muslime, so.
Und es gibt Radikale.
Ja, und ja. Es gibt Radikale und was wir die ganze Zeit fördern und irgendwie auch ständig relativieren, wenn sie bestimmte Äußerungen, also bestimmte Akteure bestimmte Äußerungen formulieren, ist das immer wieder in Schutz zu nehmen.
Ja, ich meine, bei Nancy Faeser haben wir ja sogar gesehen, dass die mit ins BMI geholt hat und an Studien beteiligt hat und so weiter. Der ganze Begriffskomplex antimuslimischer Rassismus, Islamophobie, das sind ja letztlich alles Konstrukte, die aus islamistischen Strukturen heraus entstanden sind und sich dann in Deutschland mithilfe bestimmter Strukturen auch etabliert haben. Ja, also ich.
Und deswegen sage ich, Differenzierung ist wichtig, weil wir müssen das benennen.
Ja, aber
wir brauchen die Benennung und die Analyse, um dann zu sagen, so, diese Fehler haben wir gemacht, das ist in der Vergangenheit schiefgegangen, das hat uns nicht weitergebracht, sondern eher zur Spaltung beigetragen. Mhm. Es hat eben auch eine Partei größer gemacht, die maximal davon profitiert, dass wir diese Debatten und diese Radikalisierungsmöglichkeiten überhaupt ermöglichen. Stärker gemacht und wenn wir das nicht mehr wollen, wenn wir da möchten, dass diese Partei beispielsweise die AfD weniger Zustimmung bekommt, muss man natürlich da hingehen und sagen, okay, diese Fehler müssen wir jetzt rückgängig machen. Wir können nicht mehr mit den gleichen Mitteln arbeiten.
Aber reicht es, also ist es heute noch ausreichend, die Unterstützung radikaler Islamisten zurückzuziehen? Ich würde sagen, es ist eine notwendige Bedingung. Aber um das Problem des Islamismus in Deutschland zu lösen, ist es keine hinreichende Bedingung meines Erachtens. Also es muss doch eigentlich mehr passieren, als nur Gelder zu entziehen und die Zusammenarbeit zu beenden. Ich denke, man muss da auch aktiv, also so wie jetzt in Form dieser Verbote dagegen vorgehen. Ich würde gerne mal die CDU und Bundesinnenministerium, Dobrindt, De Vries und so weiter, die sorgen ja jetzt dafür, dass ein anderer Wind weht Richtung Islamismus. Ich würde gerne mal mit dir eher auf die SPD zum Beispiel schauen. Also die Grünen haben aus meiner Perspektive eine einigermaßen katastrophale Rolle in der Hinsicht gespielt. Islamophil könnte man auch sagen, eben nicht islamophob, sondern islamophil, relativieren, zusammenarbeiten. Lamia Kadour lädt bestimmte NGOs in den Bundestag ein, gibt sich als liberal, arbeitet aber am Ende mit hochproblematischen Akteuren zusammen. Welche guten Chancen hätte die SPD für einen Kurswechsel? Was müsste sie tun? Und siehst du, dass das funktionieren könnte in der SPD?
Also die Beobachtung, die du gerade bei den Grünen gemacht hast, die ist ja in Teilen auch bei der SPD vorhanden. Ich würde sogar sagen, dass die SPD da auch vorangegangen ist, bevor die Grünen nachgezogen sind. Ich glaube, bei den Parteien, und das ist bei der großen SPD ja auch der Fall, man glaubt immer noch, bei den Wahlen braucht man diese Stimmen in diesem Spektrum. Und eine der größten Einwanderungsgruppen sind ja Muslime, plus die Zahl X, die dann eben auch teilweise konvertieren. Das gibt's ja auch noch. Und wenn diese Gruppen angesprochen werden wollen, wenn Mehrheiten organisiert werden wollen, dann geht man oftmals eben auf organisierte Strukturen zu. Und die SPD neigt eben auch dazu, die hat auch einen Arbeitskreis, Muslime in der SPD, wie beispielsweise auch in anderen Parteien, dass es so Arbeitskreise gibt. Und da muss man, oder da beobachtet man eben, dass es eben immer diese organisierten Gruppen sind, Akteure sind, die eben diese Verbindung zu islamistischen Strukturen, und dass es eben meistens auch ein Islam, dass dort auch immer ein Islam gelebt wird und gepredigt wird, der eben islamistisch ist. Und solange diese, sagen wir mal, Nabelschnur, die man sich da selber irgendwie angeklatscht hat, nicht kappt, wird das meines Erachtens auch nicht funktionieren. Und sie tut sich sehr schwer, weil natürlich ein Teil der Akteure innerhalb der SPD, ob das auch in den Stiftungen, in der Stiftung der Friedrich-Ebert-Stiftung beispielsweise, ich kann mich erinnern, da wurde mal eine Feminismus-Konferenz gemacht. Da habe ich mich schon ein bisschen gewundert, wer da alles als Speakerin mit dabei war. Mhm. Das waren teilweise Personen aus dem islamistischen Milieu.
Die, ja, ja.
Oder eben andere, die, und ich meine, natürlich gibt es diese Bewegung des islamischen Feminismus, aber das, was man da oftmals als islamischen Feminismus deklariert, ist eben kein islamischer Feminismus. Und deswegen ist es auch wichtig, eben zwischen islamischem und muslimischem Feminismus auch zu unterscheiden, weil da gibt es eben auch Unterschiede. Und solange das nicht passiert, sehe ich da eben große Schwierigkeiten, diese Entwicklung ja auch gegenzusteuern. Weil sich natürlich eben durch diese Gruppen, die ja auch sagen, wenn ihr das jetzt nicht mehr macht, dann wählen wir euch nicht mehr. Wir werden entsprechend in unseren Gruppen dann eben auch sagen, die SPD ist nicht für euch als Partei geeignet. Und davor hat die SPD zum Teil auch Angst. Das ist so eine sehr merkwürdige Dynamik, die ich eben sehr schwierig finde. Aber gut, ist auch da, weiß ich, da kann man sich auch ein bisschen den Mund fusselig reden, weil natürlich eben, wie gesagt, auch innerhalb der Partei selber Abgeordnete existieren, die auch aufgrund dieser Gruppen eben auch Zuspruch und eben vielleicht auch ihr Mandat dadurch auch gewonnen haben. Ne? Mhm. Also sozusagen auch als Ansprechpartner dieser Gruppen innerhalb der Partei fungieren. Und da unterscheidet sich das ja auch nicht von anderen Parteien. Und das meine ich mit dieser Angst ist da eben kein guter Ratgeber, weil diese Angst dazu führt, in dem Fall der SPD, dass sie Angst haben, noch mehr Stimmen zu verlieren. Und das ist ja die Tendenz der SPD. Also das heißt, sie suchen irgendwie händeringend noch Leute, die sie wählen. Und da bedient man sich dann irgendwelchen Gruppen, die aber, ja, die mögen jetzt die eine Wahl noch dazu führen, dass sie gewinnen und weiterkommen. Aber letztendlich haben die ja auch Erwartungen. So, und wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, dann gründen sie entweder selber irgendwelche Parteien oder stellen andere Akteure auf. Sie können ja auch anderweitig Einfluss nehmen. Das Thema Medien haben wir jetzt gar nicht so besprochen. Also auch die Berichterstattung hat sich ja in den letzten Jahren auch in eine Richtung entwickelt, wo plötzlich dann überhaupt nicht mehr zwischen Islamismus und normales muslimisches Leben differenziert.
Lass uns abschließend nach vorne schauen. Stell dir vor, du würdest in einen Arbeitskreis eingeladen werden, der sich ganz konkret damit auseinandersetzen soll, was in einem Bund-Länder-Aktionsplan gegen Islamismus in Deutschland geschrieben werden sollte. Mit wem würdest du da gerne sitzen und was würdest du da reinschreiben?
Gott, mit wem würde ich da gerne sitzen? Also ich bin ja immer eine Freundin von neuen Gesichtern und neuen Köpfen. Mhm. Das habe ich ja immer schon irgendwie gemacht. Deswegen würde ich mich wahrscheinlich erstmal auf die Suche machen nach diesen ganzen Leuten, die Expertise haben, die Erfahrung haben und wirklich Menschen mit Einwanderungsgeschichte, also ob die jetzt irgendwie schon länger hier leben, aber auch vielleicht wirklich vor ein paar Jahren aus dem Iran gekommen sind, aus Afghanistan, aus dem Irak. Also da gibt es ja viele Menschen, Ressourcen, wir reden immer über Fachkräftemangel, auch in diesem Bereich haben wir einen ganz großen Fachkräftemangel. Wo sind die klugen Köpfe, die zum Islamismus geforscht haben, Erfahrungen haben, sowohl persönlich als auch, sagen wir mal, im Sinne von der Forschung. Also das fände ich zum Beispiel spannend. Ansonsten haben wir ja eigentlich schon einen großen Pool. Wir haben den Professor Urgi, es gibt Frau Schröter, die ja auch in dem Bereich wissenschaftlich gearbeitet hat, also als Ethnologin da ja auch nochmal einen anderen Blick hat. Ich kenne den Journalisten Abderrahman Ammar, der lange für die Deutsche Welle gearbeitet hat und auch dort sozusagen, in seinem Fall hat er so ein bisschen auf die marokkanische Community geschaut. Also da gibt es ja viele Menschen da draußen, die man kennt, die da sind, aber ich glaube, wir brauchen mehr neue Stimmen, mehr neue Köpfe, die all dieses Wissen zusammentragen können und im Idealfall, und das ist ja mein Wunsch, den hatte ich ja zu Beginn schon erwähnt, vielleicht auch wirklich neue Konzepte und neue Ideen einbringen. Was wir momentan tun, ist, die alten Konzepte in Frage zu stellen. Und das ist wichtig und notwendig, weil sie funktionieren sie nicht und sie bringen uns nicht weiter, ganz im Gegenteil. Aber wir haben noch nicht so neue Ideen, noch nicht so neue Impulse bekommen, um daraus wieder neue Konzepte zu entwickeln. Und im Idealfall nimmt das die Politik dann auf und bringt es dahin, dass wir sozusagen dann auch durch Institutionen wie beispielsweise die Bundeszentrale für politische Bildung, die dann in Schulen geht, Lehrer können das alles nicht mehr leisten. Also Lehrer sind alleine schon manchmal in ihrem eigenen Kosmos so überfordert, dass sie nicht noch sozusagen Großbildungsarbeit für die Kinder machen können und die Jugendlichen. Und da ist natürlich sowas wie die Bundeszentrale für politische Bildung ein super Anlaufpunkt, da eben auch Konzepte eben mit an die Hand zu geben und dort auch Angebote zu machen oder vielleicht auch andere Stiftungen, die mit ihren Kapazitäten ja vielleicht dann auch diese neuen Ideen auch aufnehmen und sehen, dass man nicht gegen eine vielfältige Gesellschaft arbeitet, sondern im Sinne dieser vielfältigen Gesellschaft, die wir haben. Aber sie muss für die Demokratie, für die Freiheit und anti-extremistisch arbeiten. Und dazu zählen ganz eindeutig eben islamistische Bestrebungen. Und die haben wir hier und die brauchen wir nicht. Die haben in keinem Land, weder in Europa noch im Nahen Osten dazu geführt oder in Nordafrika, dass die Gesellschaft dadurch besser wurde, sondern schlechter. Und deswegen denke ich, wir brauchen eine große Lupe und Neugier und Interesse. Und ich bin völlig davon überzeugt, da draußen gibt es wirklich Menschen, von denen wir alle als Gesellschaft, ob muslimisch oder nicht muslimisch, wirklich auch profitieren können.
Na dann, machen wir uns doch auf die Suche, gern auch zusammen.
Gerne.
Vielen Dank fürs lebendige Gespräch, Zineb El-Massa. Das war die Freistunde, der Podcast vom Zentralrat der Konfessionsfreien. Ich bin Philipp Möller, bis zum nächsten Mal.